Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Regionaljournal Aargau Solothurn mit diesen Themen. Das Atomkraftwerk Leibstadt und das Ensi zu Bruck sind in der Kritik. Sie haben Basel zu spät informiert über Dreckungswasser im Rhein. Im Kanton Solothurn hat es viel zu viele Signalkrebs in der Aare, nur fangen dürfen wir sie nicht. Der Handballclub Sur Aarau hat intern einen neuen Trainer gefunden, für den Club alles andere als eine Notlösung. Und jeder Schweizer Bürger ist auch ein Soldat. Das Milizsystem von unserer Armee ist das neue Thema im Museum als Zeughaus Solothurn. Ein Blick auf früher und heute, das gibt es im zweiten Teil der Sendung. Das Wetter, morgen gibt es Sonne, Wolken und es wird kalt, minus 8 Grad und dazu Beisen. Am Mikrofon Christian Büchli. Das Atomkraftwerk Leibstadt und das Ensi von Bruck stehen in der Kritik. Kritik kommt von Basel. Es geht darum, dass KKW Leibstadt im letzten Sommer dreckiges Wasser in Rhein hat fliessen und dass Basler das nicht genug früh gewusst haben. Roman Portmann.
Das KKW Leibstadt hat mit Javelwasser das Kühlwasser säubern, weil es dort Legionellenbakterien drin hatte. Dreckiges Wasser ist dabei in Rhein geflossen. Das war so geplant. Nur, weder das KKW noch das Ensi haben die Basler rechtzeitig informiert. Erst einen Tag vorher, und das gehe so nicht, sagt jetzt die Geschäftsprüfungskommission vom Grossen Rat von Basel-Stadt. Der Grund? Die Stadt Basel tut einen grossen Teil vom Trinkwasser aus Rheinwasser aufbereiten. Darum müssen wir kleiner wissen, wenn das Wasser könnte verschmutzt sein. Das Ensi zu Bruck hat schon reagiert. Gerade diese Woche hat es dem KKW Leibstadt nämlich schon wieder erlaubt, Javelwasser zu brauchen. Und das Mal hat man auch Basel frühzeitig informiert, dass dreckiges Wasser vom Aargau Richtung Basel fliessen
könnte. In der Aare im Kanton Solothurn hat sich in den letzten Jahren Einwanderer aus Amerika sehr stark vermehrt, nämlich der Signalkrebs. Der Krebs ist ein Schädling, wo man eigentlich loswerden will. Nur den Krebs zu fangen, das ist streng verboten. Warum das so ist, erklärt Stefan Ulrich.
Der Marco Vescovi ist der Präsident vom kantonalen Solothurnischen Fischereiverband. Wenn er an der Aare unterwegs ist, sieht er den Signalkrebs auf Schritt und Tritt.
Der ist stetig am Zunehmen. Ja, es hat manchmal richtige Invasionen. Vor allem gerade so von Bellach bis zum Kraftwerk haben und dann auch noch weiter. Also wir finden den sehr verbreitet überall, in allen Grössen.
Der Marco Vescovi hat schon ab und zu Leute beobachtet, Asiaten, wie er sagt, wo die Krebs gerade kübelweise zum Wasser rausholen. Wenn man die kocht, sind es nämlich ein Festessen. Eigentlich wäre es gut, wenn man möglichst viel Signalkrebs fährt. Sie sind nämlich Schädling. Der Krebs kommt aus Amerika und er verbreitet den Pilz, der ihm selber nichts macht, wo aber die einheimischen Krebs tötet. Im Kanton Solothurn darf man den Signalkrebs aber nicht fangen. Paradoxerweise würde er vielleicht eben gerade durchs Fangen noch mehr zunehmen. Das Problem ist, dass man die Tiere fährt und dann lebendig heimnimmt. Der Marcel Can, der Leiter von der Abteilung Jagd und Fischerei vom Kanton Solothurn.
Wir wollen unbedingt verhindern, dass die Krebse weiter verbreitet werden. Wenn man vielleicht daheim einen Weiher oder denkt, ja, in diesem Bach haben wir auch noch gut, dann tut man ihn auch dort rein. Also wir haben einfach die Erfahrungen gemacht, in anderen Kantonen oder auch im Ausland, dass das sehr häufig der Fall ist. Darum haben wir die allgemeine Namen von diesen Krebsen haben wir verboten.
Der Fischereipräsident Marco Vescovi versteht das Argument vom Kanton. Er fände es aber nicht schlecht, wenn wenigstens die Fischer die Signalkrebs fangen
dürften. Sicher sollte etwas möglich sein, als mehr Leute sollten so eine Bewilligung können erwerben eigentlich.
Der Kanton bleibt aber hart. Es gibt im ganzen Kanton Solothurn nur gerade 2 Personen, die eine Bewilligung haben, um den Signalkrebs zu fangen. Die dürfen in der Aare Fallen auslegen und Krebs dann an Restaurant liefern. Das allerdings nur tot, damit auch ja kein Signalkrebs ins Gartenbiotop oder in den Bach abhaut.
Im aargauischen Teil der Aare kommt der Signalkrebs noch nicht häufig vor. Die Fachleute rechnen aber damit, dass er sich in den nächsten Jahren auch hier verbreitet. Die Jagd auf den Signalkrebs, die ist aber auch im Aargau verboten. Der Nationalhandballclub HSC Sur Aarau hat es im Moment schwer. Gestern ist man im Göpp hochtön ausgeschieden. In der Meisterschaft kämpft der Verein gegen einen Abstieg und auch der bekannte Trainer Urs Mülletaler hat man Anfangsjahr in die Wüste geschickt. Jetzt ist der neue Trainer bekannt. Es ist eine Club-interne Lösung und trotzdem keine Notlösung. Maurice Velati.
Der Patrick Fend übernimmt ab nächster Saison die erste Mannschaft vom HSC Sauraarau. Der Patrick Fend hat bis jetzt die Juniorenmannschaften vom Handballverein koordiniert. Er sei zielstrebig und habe einen guten Umgang mit den Spielern, sagt der Sportchef Daniel Schenker. Trotzdem, eine interne Lösung, das tönt immer ein bisschen nach Sparvariante. Der Daniel Schenker wehrt sich.
Wir haben natürlich auch Gespräche geführt, auch mit anderen Trainern, externen, die auch klingendere Namen hatten, das muss man schon sagen. Aber schlussendlich ist das die beste Lösung, weil auch der Patrick Fendt hat Nationalliga A-Trainer-Diplom, der ist am besten ausgebildet. Und da fängst du keinen Grund, dass wir jetzt irgendeinen Trainer holen, der eigentlich nicht besser ausgebildet ist, der Verein nicht gehört. Und finanziell natürlich fahren wir ein bisschen besser, aber er hat natürlich auch sein Gehalt. Wir werden ihn fair bezahlen.
Der Patrick Fend ist also keine Notlösung, sondern ein Wunschkandidat. Er trägt die Philosophie von dem Verein quasi in sich. Der ehemalige Coach Urs Müllenthaler hat unter anderem nämlich immer wieder nach neuen Kaderspielern geschrauen, hätte gerne die Mannschaft verstärkt. Der Patrick Fend auf der anderen Seite glaubt an eigenen Nachwuchs und an den glaubt auch der Sportchef Daniel Schenker.
Es gibt zwei Varianten, wie man erfolgreich sein kann. Entweder nimmt man das grosse Portemonnaie führen und versucht da nicht nur in der Schweiz, sondern sogar in Europa die ein oder andere Verpflichtung zu tätigen. Das können wir nicht, da haben wir finanziell die Ressourcen nicht. Oder die zweite Variante, und wir sind ein Ausbildungsverein seit Jahren schon, wir führen junge Talente hinführen auf höhere Aufgaben. Und da kommt vor allem ein sehr guter Jahrgang, 495 raus, der vielversprechend ist. Und das ist nur Grund, dass er die weiter begleitet in die aktive Mannschaft.
Das einzige Problem dabei, der gute Jahrgang ist natürlich erst in 2 oder 3 Jahren wirklich fit für die Nationalliga A. Bis dann muss sich Sauraarau irgendwie sonst über Wasser halten. Das Ziel im Moment ist der Ligaerhalt und für das hat man dann halt doch auch aufs Rezept vom ehemaligen Trainer müssen zurückgreifen, nämlich das Kader verstärken. Sauraarau hat dafür vor einer Woche den kroatischen Spieler Josip Pacin verpflichtet.
Wie sich die verstärkte Mannschaft bewährt, das kann Sauraarau schon am Samstag zeigen. Dann geht es weiter in der Meisterschaft mit einem Spiel gegen Gussau. Der Badener Stadtdamer Stefan Abtiger will den Aargauer Regierungsrat, das hat er heute bekannt gegeben. Die FDP braucht einen Kandidat, das weil der langjährige Regierungsrat Peter Beiler letzte Woche bekannt gegeben hat, dass er in diesem Herbst nicht mehr kandidieren will. Der Stefan Abtiger ist schon als aussichtsreichster Kandidat gehandelt worden, jetzt hat er also entschieden, dass er tatsächlich kandidieren für einen Regierungsrat. Ihre Kandidaten definitiv nominieren, tut die Aargauer FDP an der Delegiertenversammlung im Mai. Die Gemeinden im Aargau freuen sich über volle Steuerkessel. Es ist mehr Geld reingekommen als budgetiert. In gewissen Gemeinden gibt es mehr Geld, weil einfach viel mehr Leute dort wohnen. In anderen Gemeinden hat man wegen der Finanzkrise einfach vorsichtig budgetiert, gerade bei den Firmen. Jetzt ist es denen besser gelaufen als erwartet. Darum gibt es für Gemeinden im Nachhinein Steuergelder, bestätigt der Kanton und auch zum Beispiel die Gemeinde Wettigen. Das geplante Nationale Zentrum für Velosport in Grenchen, das Velodrom, hat Verspätung. Man kann doch nicht schon im Februar anfangen bauen. Das wäre der Plan gewesen, wo man das Projekt im November vorgestellt hat. Unterdessen müssen wir aber mit Baustart im April rechnen, heisst es bei der Projektleitung vom Velodrom. Bis April sollte dann auch die Finanzierung klar sein, heisst es. 15 Millionen Franken kostet das Velodrom, 2 Millionen gibt die Stadt Grenchen, 2 Millionen der Unternehmen andere. Der Unternehmer Andi Reis, den Rest will man bei Sponsoren sammeln. Im Velodrom will man Velorennen machen, es soll aber auch Sportplätze haben für die Bevölkerung. Die Solothurner Fasnachtszünfte haben immer mehr Mühe, Hallen zu finden, um ihre grossen Wege zusammenzubauen. Die Wagenbauzünfte haben ohne die Infrastruktur keine Zukunft, weil ohne grosse Wege kein Umzug zu Solothurn, hat heute die Fasnachtsgesellschaft gewarnt. Das sei nicht schwarz gemalt, erklärt Max Käser, der Oberober der Vereinigten Fasnachtsgesellschaft Solothurn.
Das Problem ist, dass die Unternehmungen uns die Hallen nicht mehr zur Verfügung stellen, weil Geschäftsleitungen nicht mehr ortsansässig sind, die sind irgendwo in der Schweiz. Die sind zum Teil sogar in Russland und haben dort also keine emotionale Bindung mit Solothurn mehr. Und nicht mit den Traditionen von der Fasnacht und Brauchtum hier bei uns umeinander.
Dazu kam, dass nicht alle Firmen einfach mal eine Fabrikhalle ausräumen können, weil grosse Maschinen drinnen stehen. Die Wagenbauzünfte hoffen auch auf die Stadt Solothurn. Da läuft eine Interpellation, die will, dass man den neuen Werkhof dann brauchen könnte. Total gibt es in Solothurn 15 so Wagenbauzünfte, nur 3 haben eine fixe Halle. Pro Zunft braucht es rund 300 Quadratmeter Platz für 7 bis 8 Wochen. Das Militär gehört zu der Schweiz wie ein Matterhorn und Jockey. Nicht für Touristen, sondern für die Schweizerinnen und Schweizer selber. Die einen lieben die Armee heiss, die anderen kritisieren sie heftig. Emotionen, die sich verändert haben in den letzten 200 Jahren. Wie genau, das schaut jetzt das Museum als Zeug aus Solothurn. Identifination heisst die neue Sonderausstellung, die heute aufgeht. Eine Ausstellung, die die Rolle der Armee und ihre Stellenwert der Bevölkerung aufzeigt und auch hinterfragt. Die Andrea Affolter hat reingeschaut.
«Habt ihr Biskuit?» fragen die Kinder, die Soldaten noch heute und spannen dabei auf die trockenen Krümel des übrigen Päckchen mit dem Schweizer Kreuz. Und kaum sind ein paar Männer zusammen, geht's los mit den Geschichten aus dem Militär. Manöver hier, durchhalten Übung dort. Natürlich gibt's auch die armeekritischen Frauen und Männer, die schon in den 1990er Jahren zum Beispiel gegen neue Kampfflugzeuge gekämpft haben und solche, die die Armee am liebsten ganz würden abschaffen. Eins aber haben sie gemeinsam. Ohne Emotionen geht's nicht bei diesem Thema. Irgendwie geht die Armee alle etwas an in diesem Land. Carol Nader, Konservatorin vom Museum Altes Zeug aus Solothurn, sagt sogar, ohne die Armee würde sich die Schweiz vielleicht gar nicht als Nation fühlen.
Wenn man eben historisch zurückschaut, kann man eigentlich sagen, das ist das erste eidgenössische Gemeinsame gewesen, das man hat. Man ist vor 1848 noch keine Nation gewesen, vor dem Bundesstaat. Und dort hat man versucht, mit der eidgenössischen Armee eben die Identifikation auch zu fördern. Dazu sind militärische Paraden und Defilés ganz ein wichtiger Teil gewesen. Man hat aber auch gesehen, wie lange das gegangen ist. Eigentlich erst mit der Armeeordnung 1874. Man redet dort auch von der Geburtsstunde der schweizerischen Armee.
Wie zäh der Weg war zu der einheitlichen Schweizer Armee, sieht man in der Ausstellung in Solothurn sehr schön an den Uniformen. Erst kurz vor dem Ersten Weltkrieg 1914 hatten die Soldaten ein einheitliches feldgraues Tenue. Die Frauen im Hilfsdienst in Wollensocken und Schüpp, die Männer in schlichten, zweckmässigen Uniformen. Vorher hat Vielfalt gezählt. Bis 1847 hat sowieso jeder Kanton seine eigene Milizarmee gehabt und noch lang darüber aus eben jede Region ihre eigene Tenue.
Zuerst hat man ganz diverse Kleider angehabt, sehr geschmückt, wo die Funktionalität nicht im Vordergrund gestanden ist, sondern mehr auch die Repräsentation und das Prestige im Vordergrund gestanden ist. Und man auch sieht, wie die Einflüsse aus dem Ausland aufgenommen worden sind. Also zum Beispiel die Uniform da von 1861, wo der Gürtel mit dem Rock unten durch. Und da sieht man gleichzeitig in der Vitrine, dass die Franzosen sehr einen ähnlichen Schnitt hatten.
Französischer Schick also bei den Schweizer Soldaten. Und eben individuell, auch bis 1847, erzählt Carol Nader.
Gleichzeitig haben wir sehr viele Reglemente, jetzt das ein bisschen von einem Haufen, wo man sieht, dass man immer wieder versucht hat, irgendetwas zu vereinheitlichen, gleich zu machen. Und eigentlich ist einfach ein riesen Chaos. Und es ist auch schwierig, das dann zu datieren, was gehört zusammen, weil man hat natürlich dann auch aus Kostengründen das genommen, was noch irgendwie vorhanden war. Und dann hat halt die Hose nicht mehr genau zum neuen Reglement gepasst oder zu deren Ordnanz, die jetzt aktuell ist.
Ihr habt ja da etwas ganz Lustiges, also auf jeden Fall müssen schmunzeln sehen. Vorschrift über die Befestigung der Achselschuppen der Kavallerie, oder? Also da müsst ihr wirklich also sehr genau genommen, bis auch noch drauf, welchen Weg, dass man den Knopf muss annehmen, nehme ich an.
Ja, aber ich glaube, das ist ja heute noch so in der Armee. Also da ist immer noch alles sehr streng geregelt und da gibt es nicht viel Spielräume. Ich habe da bei uns im Archiv auch Ordnung gefunden, wie man den Putzsack muss einräumen. Also dort ist ganz klar geregelt, in welches Täschchen welche Bürste reinkommt.
Nicht über den Putzsack, aber über die Feldflaschen redet ein junger Mann in der Ausstellung. Ein riesengroßes Dienstbüchlein ist aufgestellt im einen Raum und dort, wo eigentlich die Etikette hergehört, hat es einen Bildschirm. In einer Endlosschlaufe erzählen 7 Leute aus verschiedenen Generationen ihre ganz persönliche Militärgeschichte. Carol Nader pickt 3 raus.
Das ist ein Historiker, der seine Feldflaschen mitgenommen hat. Er erzählt, wie die Bügel im Zimmer immer auf die gleiche Seite schauen müssen. Und wie das eben auch, wie sie diszipliniert worden sind, alle bestraft, wenn jemand seine Feldflaschen nicht so aufgestellt hat. Dann die Offizierin, dem Offiziersdolch, die von der Durchhalteübung erzählt, ihre Erfahrungen als Frau
Sie politisiert gleichzeitig für die SP und ist in der Ausbildung für Sozialarbeiterin. Denn da ist sehr eine interessante Geschichte von dem Unternehmensberater, der gleichzeitig im KFOR-Einsatz Major war, also Kosovo-Einsatz war. Und er erzählt, wie der Einsatz vereinigende Wirkung hatte, weil man so wirklich an einen Ort als Gemeinschaft an ist und dort wie so ein Gebilde war in einem Krisengebiet und wie sich das dann aber auch wieder aufgelöst hat, wo man wieder zurückgekommen ist.
Persönliche Geschichten hört man im Museum Altes Zeughaus Solothurn. Historische Fakten kann man nachlesen. Die Umrisse der Schweiz sind als grosses Modell aufgebaut und darauf hat es einen Zeitstrahl von 1815 bis heute. Mit den wichtigsten Ereignissen vom Wiener Kongress über die Schlacht bei Solferino bis zur Mobilmachung im Zweiten Weltkrieg. Daten und was sie bedeuten, stehen dort. Und man kann Filmausschnitte aus verschiedensten Zeiten sehen. Aktuelle Armeefilme für die Ausbildung am Sturmgewehr, Ausschnitte aus alten Schwarz-Weiss-Filmen, wo hübsche Fräulein in der Sonntagstracht selig mit strammen Soldaten Polka tanzen. Und Sequenzen aus politischen Sendungen hat es, wo der Niklaus Meyenberg oder der Andreas Gross der Armee der Kampf ansagen. Es ist ein breiter Fächer, der die Ausstellung aufmacht, ein Fächer, der zeigt, wie sich die Haltung zur Armee in den letzten 200 Jahren verändert hat. Am nächsten seien sich Bevölkerung und Militär dann gewesen, wenn es wirklich ernst sei geworden, erklärt Carol Nater.
Man redet so von einer Einheit eigentlich schon um den Ersten, Zweiten Weltkrieg herum, wo eben die Betreuung sehr nahe war und wo auch die Angst vorgeherrscht hat und wo die Armee Sinn gemacht hat und Schutz gegeben hat. Auch die Bevölkerung, die war allgegenwärtig und hat, wenn man jemanden gesehen hat in der Uniform, hat einem das auch Sicherheit und Schutz gegeben. Und dann im Kalten Krieg, das ist Zeit gewesen mit dem grössten Armeebestand von der Schweiz. Und dort ist es auch aus dieser Zeit heraus noch gekommen, dass es angesehen ist, wenn man einen höheren Rang hat im Militär, auch für den Beruf natürlich, dass im Lebenslauf hat sich das gut gemacht. Der Arbeitgeber hat den Arbeitnehmer gerne gehen lassen für den Dienst am Vaterland. Und mit dem Mauerfall ist wirklich ein Schnitt passiert, wo man sich auch getraut hat zu fragen, was ist denn jetzt die Bedrohungslage? Was sind noch die aktuellen Ängste, die vorherrschen? Und aus dem heraus sieht man sicher die XOA, die gegründet worden ist, also die Gruppe Schweiz ohne Armee, die ja im Kreuz in Solothurn gegründet worden ist, 1989.
Die Ausstellung Identifikation Solothurn ist eine attraktive Mischung zwischen moderner Geschichtsstunde und persönlicher Erfahrung. Eine attraktive Mischung mit Text, Bild und Ton und wunderbaren Ausstellungsstücken aus der riesigen Sammlung vom Museum Altes Zeughaus. Konservatorin Carol Nader bezieht nicht Stellung, weder für noch gegen die Armee. Sie bildet ab und regt an zum Nachdenken. Eine Ausstellung, die ein bisschen Zeit braucht, die sich aber lohnt, ist es. Und die sicher niemand kalt lässt. Weil ja praktisch jeder in diesem Land irgendetwas zu tun hat mit der Armee. Vom Biskui über das Manöver bis zur XOA-Initiative.
Die Ausstellung Identifikation im Museum Altes Zeughaus Solothurn ist bis Anfang Juli offen. Es gibt dann auch verschiedene Veranstaltungen dazu.
Von Solothurn auf Shanghai. 3 Wochen waren Kanti-Schüler auf Studienreise in China. Beeindruckt sind sie wieder umgekommen.
Wie gross das Shanghai ist. Ich habe nie gedacht, dass es wirklich so gross ist. Das kann man nur mit eigenen Augen sehen.
Es hat einfach unglaublich viel Geld rum. Shanghai ist eigentlich wirklich eine westliche Stadt. Und nachher eben auf dem Land, wo nur alles so ist, wie man sich es eigentlich vorstellt. So Einheitsbauten und auch ja, einfache Leute.
Viele von denen haben so gesagt, sie hätten noch gar nie irgendwie Ausländer gesehen oder so.
Begegnungen, Erfahrungen, Erlebnisse. Schüler und Lehrer erzählen von ihrem China-Abenteuer. Sie sind unsere Freitagsgäste.
Unterdessen ist es 6:03. Hier Thema von heute noch mal in der Kurzfassung. Die Gemeinden im Aargau freuen sich über volle Steuerkässchen. Es ist nämlich mehr Geld reingekommen als budgetiert. Zum Teil, weil mehr Leute in diesen Gemeinden wohnen. Zum Teil aber auch, weil man wegen der Finanzkrise einfach vorsichtig budgetiert hatte, gerade bei den Firmen. Jetzt ist es denen besser gelaufen als erwartet, darum gibt es für Gemeinden im Nachhinein Steuergelder. Das Kernkraftwerk Leibstadt und das Nuklearsicherheitsinspektorat Ensitzbruck stehen in der Kritik. Sie hätten am Kanton Basel-Stadt früher als noch einen Tag vorher müssen sagen, dass AKW Schabelwasser ins Kühlwasser und damit ihr reintut. Das hat es im Sommer gemacht, zum Legionellenkeim bekämpfen. Basel macht aus dem Rheinwasser Trinkwasser und braucht, wenn das Wasser dreckig ist, Zeit, um die Anlagen abzustellen. Der Badener Stadtdamer Stefan Attiger will für den Aargauer Regierungsrat kandidieren, das hat er heute bekannt gegeben. Er will den langjährigen FDP-Regierungsrat Peter Beiler ersetzen, der im Herbst nicht mehr antritt. Offiziellen Kandidat nominieren tut die FDP Aargau dann an der Delegiertenversammlung im Mai. Das geplante Nationale Zentrum für Velosport Grenchen, das Velodrom, hat Verspätung. Man kann doch nicht schon im Februar anfangen bauen, sondern erst im April, heisst es bei der Projektleitung. Bis April sollte dann auch die Finanzierung stehen, heisst es, 15 Millionen Franken kostet das Velodrom, 2 Millionen gibt die Stadt Grenchen, 2 Millionen der Unternehmer Andi Reis, den Rest sollen Sponsoren liefern. Wie das Wetter wird, weiss der Felix Blumer von SF Meteo.
In der Nacht ist es in allen Gebieten aufgelockert bewölkt. Die Temperaturen gehen zurück auf minus 12 Grad an der Aare und am Rhein entlang. Morgen ist es zeitweise sonnig. Über dem Mittelland und auf dem Jura hat es Hochnebelfelder und aus denen kann es örtlich auch einmal ein paar Schneeflocken geben. Auch morgen geht es eisig weiter. Die Höchstwerte liegen zwischen Selzach und Hunzenschwil zwischen minus 7 und minus 9 Grad. Auf der Jurahöhe wird es nicht wärmer als minus 12 Grad. Dazu geht immer noch mäßige bis starke Brise und so fühlen sich die Temperaturen rund ums Wasserschloss an, wie etwa minus 18 Grad. Am Wochenende ändert sich dann wenig, es bleibt eisig mit Höchstwert um minus 10 Grad. Dazu ist es ziemlich sonnig, trotz Hochnebelfelder über Mittelland. Nebelfelder sind aber wegen der grossen Kälte so dünn, dass die Sonne oft durchscheinen kann.
Regionaljournal Aargau Solothurn, verantwortlich für die Sendungen heute Roman Portmann, am Mikrofon Christian Büchli. Alle Informationen und auch Bilder zu den Themen gibt es im Internet auf regionaljournal.ch oder auch auf den Netzwerken Facebook und Twitter.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.